Backspin. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name Nico.
Ey, jetzt guck mal, jetzt schaffst du das halt, ne?
Muss schnell zum Mikro laufen.
12 Finger Dan und Boogie Down Bass.
Genau, der sitzt da.
AKA
auch,
der Apple Dealer Number One demnächst. Keiner weiß warum. Insider. Wir sitzen wieder zusammen und machen unsere wunderbare Gesprächsrunde Love and Hate, die, und das ist ja für mich, ich wiederhole es gerne, jede Ausgabe aufs Neue, eine wunderbare kleine quasi links raus auf dem Parkplatz fahren, sich mal ein bisschen über Hip-Hop Gedanken machen aus einer Sicht, die vielleicht nicht im Alltag immer stattfindet, sondern mit ein paar Veteranen über das reden, was passiert und aus ihrer Sicht drauf zu gucken. Deswegen bringen der gute Dan oder der gute Bass, eigentlich immer Bass und Dan, alphabetisch, also die beiden bringen immer Themen mit, die sie aus dem Alltag holen, über die sie gerne reden möchten, um vielleicht auch mal ein bisschen den Hip-Hop aus ihrer Sicht einzuordnen, damit ihr da draußen vielleicht eine kleine Botschaft mitnehmen könnt und etwas über diskutieren könnt.
Aber diesmal ist es andersrum. Diesmal hast du ein Thema auf dem Herzen.
Ja, also normalerweise seid ihr dran, ja, aber weil wir heute, und das kann man ruhig mal sagen, also wir nehmen ja immer ein bisschen früher auf. In diesem Fall ist heute der 3. September. Das Ganze kommt jetzt ja dann von heute gesehen erst nächste Woche raus, die Sendung, weil wir ein bisschen früher aufnehmen müssen, weil mein Terminkalender wieder ein Arschloch ist. Aber heute ist in Chemnitz das Wir sind mehr Konzert angesetzt worden und es ist mir einfach auch hier mal eine ganz kurze Herzensangelegenheit, da 2-3 Sätze darüber zu verlieren, weil es geht nicht um eine politische Sendung dabei, es geht für mich immer um gesunden Menschenverstand und es hat bei all dem, was da passiert, finde ich einen wunderbaren positiven Effekt gehabt, dass in der Vergangenheit immer über das unpolitische Problem von Hip-Hop gesprochen wird und innerhalb von kürzester Zeit Casper Materia, auch Trettmann und auch von mir aus gerne Kraftklub und Nura von Sixten und dann am Ende aber auch sogar die Toten Hosen sich kollegial schnell zusammengefunden haben, um in Chemnitz so ein Konzert zu veranstalten, das jetzt gerade zeitgleich stattfindet, um einfach nur dem diesem aggressiven Rechtsruck, mit dem dann die schlimme Thematik des Mordes an diesem Typen da quasi instrumentalisiert wurde, um dem ein bisschen Gegengewicht zu geben, um es alles ein bisschen sauber einzuordnen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, einfach, dass es wieder so ein bisschen politische Haltung in dem Ganzen gibt. Und darum ist es mir einfach wichtig, das heute hier einmal zu thematisieren, nur damit, ihr wisst das alle, es ist jetzt alles schon durch, ihr habt alle schon darüber gesprochen, aber vielleicht auch einfach nochmal sich ein bisschen darüber bewusst machen, worum es im Hip-Hop immer so ein kleines bisschen geht. Und das ist dann die Brücke zu euch beiden. Denn wenn ich nämlich sehe, wie wir bei Backspin diese Sachen teilen und darauf hinweisen, dass das Ganze stattfindet und Leute uns entfolgen, weil wir jetzt auch den linksgesteuerten Fake News glauben, die in der Öffentlichkeit sind, dann lässt mich das immer so ein bisschen am gesunden Hip-Hop-Menschenverstand zweifeln.
Ja, die allgemeine Thematik ist ja schon sehr eng verknüpft mit Hip-Hop, weil Hip-Hop ist, erstens ist Hip-Hop extrem Multikulti schon immer gewesen in Deutschland und wenn, hatten wir auch schon angesprochen und jeder, der das irgendwie so thematisiert, wenn irgendetwas Integration mit Erfolg schafft, dann ist es Hip-Hop. So, das war schon, ist ja auch immer mal so ein Thema, wie schafft man es, Menschen zu integrieren oder Flüchtlinge zu integrieren oder allgemein die ganze Multikulti-Geschichte irgendwie hier zu vereinen.
Ja,
das schafft halt Rap, das schafft Hip-Hop allgemein immer sehr gut.
Herkunft und Nationalität einfach mal links liegen zu lassen, sondern einfach nur, und das ist ja, finde ich, die einfachste Grundessenz, womit du die Welt erklären kannst, entweder du bist cool oder du bist scheiße, Punkt. Und wenn ein Typ jemand anderen umbringt, dann ist er ein Arschloch, Punkt. Aber das hat noch nichts damit zu tun, dass alle anderen seine gleichen Herkunftsmenschen auch Arschlöcher sind.
Ja, dieses Thema haben wir schon seit etlichen Jahrzehnten, wahrscheinlich auch Jahrhunderten schon. Und mich persönlich langweilt Rassismus eigentlich schon eher. So, wenn ich das höre, immer wieder die gleichen Geschichten, die gleichen Vorwürfe, die gleichen Stories, die du da hörst. Also ja, eigentlich, es ist ja so einfach, ne? Die Lösung ist so einfach, aber die Leute kriegen es nicht wirklich hin.
Das ist dann halt auch wieder nur, eigentlich sind es immer nur so ein paar Egos, die andere Leute um sich schaffen, also wieder andere Leute um sich zu scharen, um da irgendwie so einen Mob zu bilden. Aber dann ist, eigentlich versuchen dann immer nur wieder eine Handvoll Leute da irgendwie dann so abzugehen und ja, die Gegenwehr ist da. Also.
Am Ende, finde ich, muss jeder sein eigenes Bild dafür finden und nochmal, das ist mir schon sehr wichtig, das heißt schon, dass man politisch sich von einem Spektrum bis zum anderen, finde ich nach wie vor, politisch mit jeder Situation auseinandersetzen muss, die dann auch von mir aus in diesem Land stattfindet, dass nicht alles automatisch gut und schlecht ist, sondern dass man darüber diskutieren muss. Ja. Aber im Hip-Hop-Kern steckt für mich halt diese Vielfältigkeit, diese Solidarität, diese Weltoffenheit und dieses Grenzenfreie. Und das ist etwas, was mir vor allen Dingen in manchen Kommentarspalten auch bei uns so ein bisschen verloren geht, was mich so ein kleines bisschen fertig macht. Deswegen wollte ich einmal ganz kurz drüber gesprochen haben. ist jetzt wieder eure Sendung. Ich darf mir trotzdem jetzt einmal einen Song wünschen, ganz offiziell.
Du darfst, natürlich.
Ja, und dann bleibt jetzt eigentlich nur Fremd im eigenen Land, Advanced Chemistry, weil auch wenn der Song jetzt 25 Jahre alt ist, ist es trotzdem aktueller denn je. Hört ihn euch an. Wenn ihr euch fragt, wer Advanced Chemistry ist, dann macht eure Hip-Hop-Hausaufgaben.
Genau.
Genau. Und dann geht's jetzt los. Backspin. Geiler Beat, Alter.
Ja, Mann.
Das ist Boom Bap.
Classic.
Das ist nicht so eine Trap-Mikrowellenmusik. Erinner dich, Nico. Nico, erinner dich. Das ist Boom Bap.
Und ich erinnere mich wieder daran, warum ich eigentlich immer hier sitze. Mein Name ist Nico, neben mir
Boogie Down. Dan.
Boogie Down, Bass. Hater Number One, Hafenarbeiter Day, Bass und DJ. Und der verträgt den Namen zurecht.
12 Finger Dan, ihr wisst Bescheid.
Genau. Und wir sind bei Love and Hate. Und wie ihr es versteht, der eine ist Love, der andere ist Hate. Und Hate gibt das nächste Thema vor.
Hate gibt das nächste Thema vor? Wieso? Ich, das war da unser Thema. Nein, es geht um leider wieder eine schlechte Nachricht.
Ja. Ach, das hast du mitgebracht dann wahrscheinlich. Genau. Ne? Dan bringt immer die Todesfälle
mit. Für die Todesfälle. Ja, Aretha Franklin ist leider verstorben. Mich aber schon gewundert, dass sie es echt so lange durchgehalten hat.
Ja, sie hat, glaube ich, ein paar Jahre und ja, Krebsleiden hatte sie, glaube ich.
Ja, die stand schon eigentlich lange auf der Liste. Aber leider ist es jetzt passiert, sie ist von uns gegangen. Und ja, ich habe mir so überlegt, Aretha Franklin, Queen of Soul, hat natürlich auch was mit Hip-Hop zu tun, weil wir alle wissen, mal Love and Hate ist Soul natürlich die oder das Grundgerüst unserer Hip-Hop-Welt. Und ja, was sagt ihr zu Aretha? Welche Rolle hat sie denn überhaupt für Hip-Hop gespielt? Hat sie überhaupt eine Rolle gespielt für euch?
Nein, in der Hip-Hop, in der Musik, also im Rap, in der Rap-Musik, in der Produktionsweise, als es losging, dass man die Soul-Musik gesampelt hat, oder war sie auf jeden Fall auf dem Schirm der Producer. Aber sie hat einfach coole Beats gemacht oder coole Musik gemacht. Es war ein cooler Vibe, den ihre Produzenten damals mit ihr irgendwie auf Vinyl gepresst haben. Und es auch, ich glaube, ihre Attitude und wie sie als Künstlerin rüberkam. Und das zählt ja auch. Also ich glaube, früher wurde mehr auch ein bisschen drauf geachtet, so was von welchen, ja. Nicht nur, was man da sampelt, dass es geil ist, dass es auch ein Künstler ist, den man mit Respekt samplen kann, den man so, wo man die Meinung des alten Soul-Künstlers auch vertritt und der einfach cool rüberkam früher und eine gute Message hatte und diese Message auch weitergegeben hat. Und da war Aretha Franklin auf jeden Fall ganz weit vorne bei den Leuten, die sie gefeiert haben. Ob bei den alten Vätern und Müttern oder den Young Guns, den Rap Cats damals aus den 80ern, die dann gesampelt haben.
Man muss ja auch sagen, dass Aretha auch eine der Hauptkünstler war, so wie James Brown natürlich auch, die halt am Anfang, als das ganze Sampling-Ding losging, halt auch dann rauf und runter gesampelt wurden, weil sie natürlich auch so die bekanntesten Künstler waren und wir haben natürlich auch was von Aretha gesampelt. Aber
auf jeden Fall. Erster Touch, was Aretha Franklin, was war der erste Berührungspunkt? Hast du irgendwas, wo kannst du dich dran erinnern?
Ich
nicht selbst gemacht, vielleicht einen alten Song oder so?
Ja, ich fahre das Album Young, Gifted and Black. Das feiere ich richtig ab. Das ist aber eines ihrer, ich glaube, das sechste, siebte Album oder so. Die hat, glaube ich, Anfang der 60er schon ihre ersten Alben draußen. Weiß ich jetzt gar nicht. Steige mich nicht. Ich glaube, 62 erstes Album.
Ah, weiß ich, Diskografie.
Young Gifted in Black 72, kannst du jeden Song hören, jeden Song samplen, wurde auch, glaube ich, drauf und runter gesampelt, so wie eigentlich fast alles von ihr. Das war so meine erste Scheibe von Aretha. Und ich hatte irgend so ein Meeting gesampelt. Ja, für Beneficence hatte ich was gesampelt. Weil werdet ihr jetzt nicht wirklich kennen, aber das war so eine.
Hattest du da die Rechte?
Natürlich, klar. Alles offiziell eingereicht. Hier kannst du meinen Anwalt fragen. Mein Anwalt für Urheberrecht, den ich immer frage.
Ist das die rechte Faust, die du mir gerade in den Ring streckst? Oder?
Ich habe Aretha, glaube ich, das allererst mal bei Blues Brothers, als quasi in ihrer kleinen Schauspielrolle bei Blues Brothers im Café irgendwie geschnallt. Irgendwie. Dann hat sie R.E.S.P.E.C.T. irgendwie performt. Irgendwie. Ja. Das war schon dope. So.
Ganz interessant fand ich das, als diese Verkündung des Todes so durch die Medien ging, natürlich dann durch die Netzwerke, hat auch ziemlich viel junge Generationen aus jetzt der Deutschrap-Szene darauf reagiert. Was ich dann persönlich auch immer ein sehr schönes Indiz finde, was dann vielleicht auch für euch ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass selbst wenn die Leute heute dann auch sonst in ihrer Playlist nur Trap und Co. hören und sporten, dass sie trotzdem nachvollziehen können, wer das ist und auch entsprechend ihren Tribut zollen.
Sie ist ja schon Celebrity. So.
Ja, also, und irgendwie ist es dann auch das schöne Gefühl, das dazugehört, dass auch so jemand, selbst die nächste Generation offensichtlich nicht verloren gegangen ist, sondern auch die überlebt hat und bestimmt auch da noch weiterleben wird.
Also gerade in der R&B-Szene, also auch bei den neueren Künstlern und alles. Also da gehört sie schon mit ins Kochbuch und mit in die Annalen sozusagen. Also wenn man sich mit Soul-Musik heute beschäftigt, dann kommt man auch trotzdem nach wie vor nicht an Aretha Franklin vorbei. So.
Ja, genau.
Ja, so ein Big Name bleibt natürlich unsterblich, gar keine Frage.
Hören wir sie denn jetzt auch?
Ja, indirekt. Ich dachte mir, ich spiele mal was anderes. Vielleicht ein Song, den ihr auch noch nicht kennt. Aber ein geiler Track, wurde auch schon gesampelt, leider. Aber nicht von mir. George Jackson heißt der Künstler. Das ist auch einer, der auch, glaube ich, für Aretha mal produziert hat. Ist auch so ein R&B-Künstler aus den End-60ern. Auch so ein alter Mann.
Krass, jetzt gar keine Aretha Franklin? Oder?
Nee, ich dachte mir, ich mache mal was anderes. So, alles andere wäre ja durchschaubar. Wir sind ja bei Love and Hate immer für eine Überraschung gut.
Ja.
Aber der Song heißt Hey Aretha.
Okay.
So, Same One For Me.
Da ist die Brücke.
Also der Song ist gewidmet für Aretha. Ja, von George Jackson. Und wir widmen Aretha diesen Song von George Jackson, der für sie gewidmet wurde. Wow.
Ja, crazy, okay. Crazy. Ich bin durcheinander. Egal, weiter geht's. Backspin. Jetzt hast du rausgesetzt, jetzt bist du rausgegangen, bevor ich angefangen habe, aufzuessen. Das mache ich das, was bei Moderation immer sehr beliebt ist. Ich kaue weiter und sage, hier ist Love and Hate. Und ihr hasst mich gerade dafür, dass ich hier meine Sachen weiter kaue. Mit Nico,
Boogie Down Bass.
Und Triple Finger, damn.
Die beide nicht essen. Und deswegen muss Bass jetzt sagen, worum es geht.
Das nächste Thema. Das nächste Thema. In den sozialen Netzwerken kursiert immer so ein Bild. Der KS1 war darauf zu sehen, mit so einem Fingerzeig auf seine Stirn. Hier, denk mal drüber nach, mäßig Pose. Und ich lese das mal vor, was auf dem Foto steht. If steroids are illegal for athletes, why isn't Autotune illegal for musicians? Irgendwie fand ich die Aussage ganz cool und es gab.
Hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
Und es kam auch so ein Shitstorm, es kam in den sozialen Netzwerken, ja, mal hoch, mal runter, so ein bisschen Shitstorm, weil natürlich immer so aus dieser künstlerischen Aspektsgeschichte argumentiert wurde. Ne, Athleten, ne, Sport und Kunst darf alles. Aber wenn man, da habe ich mal einen eigenen Gedankengang. Vom Diskussionsansatz ist, erste Frage, so kann man es eigentlich vergleichen, und wenn man mal diesen Deckmantel der Kunst weglässt und das einfach nur mal ganz nüchtern betrachtet, wenn Athleten jetzt dopen, nicht dopen dürfen, aber Sänger, die eigentlich scheiße singen, also jetzt, wir gehen es nicht um diesen Effekt Autotune, einfach wirklich, na klar kann man KS1, der irgendwie als Rap Boom-Bap-Vertreter, kann man zuerst meinen, oh, er hated diesen Autotune-Effekt. So. Aber wenn man es mal einfach nur technisch betrachtet, so sagen, warum soll jemand singen dürfen, der es nicht kann? Warum soll jemand ungedopt oder soll jemand dopen dürfen, um dann die 100 Meter in richtig schnell zu machen? Ich glaube schon, dass man das ganz gut vergleichen kann. Generell ja. Zu sagen, so, oh nee, das ist so ein Ehrenkodex, sollte so ein Ehrenkodex geben, dass man Autotune so nicht einsetzen sollte.
Ich finde den Vergleich interessant. Bin so ein bisschen zwiegespalten. Nico ist eine ganz andere Meinung.
Ja, Nico guckt halt aus dieser künstlerischen Ecke.
Ich finde, man sollte das aber nicht auf Autotune beschränken, weil wir alle wissen oder vielleicht auch noch nicht wissen, im Studio kann man ja eine Menge tricksen.
Oh, ey,
nicht nur bei der Harmonie.
Ich kann mich zurücklehnen hier.
Ja, es wäre so wie. Ja, aber. Ja, klar.
Du nimmst mir meine Argumente weg gerade.
Aber das ist ein cooler Vergleich. Ich finde den Vergleich ganz gut so. Also, man kann natürlich immer andere, weil es gerade auch so populär ist.
Ey,
ne?
Aber Real Talk, das klingt ein kleines bisschen frustriert schon wieder. Weil dann jemand ja sagt, nur weil ihr Autotune benutzt, deswegen hören euch die Leute zu, deswegen seid ihr erfolgreich und außerdem hört,
okay,
hört mir keiner zu.
Aber guck mal,
übrigens habe ich letztes Jahr gerade ein Album rausgebracht, das hat keinen Schmerz
interessiert. Okay. Genau, pass auf. Nee, warum so viele Leute diesen technischen Aspekt, glaube ich, nicht so verinnerlicht haben, ist, ich habe mich da auch mal in so einer Diskussion eingeklinkt.
Ja, aber,
nein, lass mich mal kurz ausreden.
Ja.
Pass auf, lass mal KS1 weg. Ich glaube nicht, dass er das überhaupt gesagt hat. Behaupte ich jetzt einfach
ja,
mal.
Ja, gut, kann vielleicht auch
jetzt
sein,
mal,
ja.
Nimm jetzt mal einen Leichtathleten, den kein Mensch kennt, der diese Aussage macht. Mhm. Wie würde man denn dann darüber denken? Da würde man eher technisch drüber denken, wenn das ein Leichtathlet gesagt hätte.
Ja, aber dann, das ist ja, also jein, da hängt insofern, weil es ja nicht illegal ist, Autotune zu benutzen.
Ja, weil Musik ja Kunst ist und in der Kunst darfst du ja alles.
Ja.
Da gibt es keinen Riegel, der dir da vorgeschoben wird.
Aber
im
was,
Sport ist es ja anders.
Warum
Sport,
erlaubt man nicht das Doping und sagt, dopt doch, was ihr wollt, ist eure Gesundheit? Warum macht man das nicht?
Also, wenn wir das Fass jetzt aufmachen wollen, dann gibt es ja oft genug Diskussionen darüber. Und
macht doch euren Körper kaputt,
bin,
macht doch
was ihr wollt. Ich bin auch der Meinung, zum Beispiel Radsport, das wäre eine Dope, alle, das pären sich mal welche rausgepickt, erlaubt das doch einfach, dann kann jeder die Substanzen benutzen.
Das wäre so ein bisschen wahrscheinlich nochmal weiter gestreckt, erlaubt doch
aber Marihuana, die, macht doch eh jeder. Ja, genau, so. Aber die Gesundheit, da steht die Gesundheit noch mehr in Gefahr oder ist noch mehr in Gefahr,
als aber wenn ich Autotune benutze, außer für eure beide Ohren. Okay, dann lassen wir mal die Gesundheit außer Acht und nehmen vielleicht so das Monetäre. Warum sollst du, wir machen dich zum Sänger, obwohl du keiner bist, verdienst richtig viel Schotter. Ein Sprinter, der richtig schnell mit Dope sein könnte auch richtig gutes Geld verdienen, darf aber nicht.
Ja, solange aber die Mittel da sind und guck mal, das ist auch wieder Don't hate the player, hate the game. Wenn es keinen interessiert, wie du auf Autotune singen klingst, dann würdest du auch keine Platten
deswegen verkaufen. Deswegen hatte ich ja das Wort Ehrenkodex benutzt.
Ja, oh ja, 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 ja.
Ich fand das interessant. Also ich wollte auch nur mal eure Meinung hören, wie ihr vielleicht dazu steht, ob ihr da sagt, oh, Alter, kann man überhaupt nicht drüber diskutieren.
Sollte eigentlich man müsstest sein, du die Leute, müsstest du ja eigentlich nur live bewerten können. Also wir sind sie live auf der Bühne, ohne Backup, ohne Dopplerspur.
Pass mal auf, und jetzt gebe ich euch da genau einen, der wie Wasser für eure Mühlen ist.
Okay,
ich sehe. Letztes Jahr, 2017, Travis Scott, Goosebumps, den habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal von mir hören müssen. Einer meiner Lieblingssongs letztes Jahr, weil ich den einfach feier. Ich war jetzt in New York kurzfristig auf so einem Event. Ich habe zweimal Travis Scott live gesehen. Einmal in einem Madison Square Garden als Gast von Drake. Da müssen sie schon die Nackenhaare hochklappen.
Ja.
Genau. Und dann am nächsten Abend war auf dem Event, auf dem ich eingeladen war, auch nochmal, also einmal vor 20.000 und einmal vor 300 Leuten. Hat er beide Male performt, beide Mal Goosebumps und beide Mal habe ich mich geschämt dafür, wie die Version live geklungen hat. Mhm. Weil ich gedacht habe, und genau das ist ein bisschen, wenn du das nicht perfekt austarierst, wenn du es nicht genau sauber so aufstellst, dass es quasi die Studioqualität hat, dann wird es an der Stelle kacke. Und beide Male war der Live-Song kacke für mich. Und das passiert mir bei, keine Ahnung, klassisches Beispiel Samy Deluxe, Kool Savas und Co. halt nicht. Und da ist dieses Live-Ding Totschlagargument. So. Bei Drake hat es funktioniert. Dessen ganze Show war perfekt, auch mit Autotune. Da hat alles, so war jeder Song, auch jeder Hit war super. Mhm. Bei Travis Scott war nichts gut.
Ist halt man kann ordentlich drüber diskutieren, man kann es auch sein lassen. Aber ich fand.
Man kann es auch lassen.
Ja. Nein, ich finde den Ansatz ganz gut. Ich finde den Ansatz richtig interessant.
Ja, also im Prinzip ja, weil das ist ja dann schon der Punkt, dass man dadurch Leute, die ein bisschen schlechter macht, automatisch besser machen. Aber warum machen sie es? Weil sie damit einem Zeitgeist entsprechen wollen und Erfolg haben wollen.
Weil irgendjemand da mit denen Geld verdienen möchte.
Ja, genau. Genau. Wenn aber irgendwann 1993 Autotune auf Boom-Bap-Beats legitim gewesen wäre, was nicht war, was hättet ihr denn dann jetzt gesagt? Also wenn Autotune schon 93 salonfähig gewesen wäre.
Ja, ich bin gar nicht so ein Gegner von Autotune. Ich habe da gar kein Problem.
Wie gesagt,
ich
sehe das eher war Autotune noch schon an der Mache. Da Blümchen wurde auch zum Singen gebracht.
Ich rede von Hip-Hop. Mich spielt das gar nicht so eine große Rolle. Ich würde das jetzt gar nicht auf Autotune beschränken und die Leute nur auf Autotune irgendwie, und nur weil sie Autotune benutzen, dissen. So, mir ist das egal.
Das ist halt das, womit du es am leichtesten aufhängen kannst.
Ist denn ja eine Geschmackssache dann auch immer wieder so. Wenn man wieder über diesen Effekt redet oder um diese technische Möglichkeit an sich, die man manchmal gar nicht hört. Autotune hört man ja auch in vielen Produktionen gar nicht, aber es ist dauernd da. So.
Na, man müsste ihm dann die Gegenfrage stellen. Okay, Karis, du hast ja vollkommen recht, so, aber dann lass mal auf eine Stage gehen und dann gucken wir mal, ob du es auch noch drauf hast, live einen ganzen Song 3:30 zu spitten und nicht nach dem ersten Verse schon zusammenzubrechen. So. Oh, ohne jetzt Autotune-Rapper in Schutz zu nehmen, aber da muss man ihn auch herausfordern und sagen, kannst du es noch oder kannst du es nicht?
Ich feier ja gerade, wie du Autotune-Rapper gerade in Schutz genommen hast. Lass uns einen Song hören.
Der Song heißt Autotune-Rapper von Lil Weezy.
Oh, nicht.
Gibt's den überhaupt?
Ich freue mich. Also die Spotify-Liste gibt bestimmt einen Lil Weezy her. Also die,
aber, das aber ich fand den Song.
Wie viele Littles gibt es eigentlich?
Also Spotify hat so eine Best-of-Liste, die 200 Littles gibt's irgendwie. Mach mal, die lese ich das nächste Mal einfach mal ganz schnell vor.
Innerhalb von einer Minute oder so. Können wir nochmal Lil Young hören?
Nein, wir hören, passend zu dem Thema Gangster. Dan, hast du es parat?
Ja, natürlich.
Skills.
Ich freue mich drauf. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Love and Hate bei Backspin mit Nico, Dan und Bass. Und einem wunderschönen Song von Gangster. Das ist immer das Schöne, wenn wir hier unterwegs sind, dass ich diese Songs sehr gerne mag, weil sie ist es dann doch immer ein bisschen so Hip-Hop-Urlaub mal mit euch. Das ist genau wie mein Hip-Hop-Camp, wo ich dann einfach mal mich auf die Boom-Bap-Party irgendwo im Hangar freue, obwohl ich diesmal keine hatte.
Wir bringen dich zurück.
Oh, ganz traurige Geschichten, da muss ich euch nachher nochmal erzählen. Das müssen wir off the record machen. Egal. Aber neues Thema. Was hast du dann auf der Liste?
Neues Thema. So kleine Themen. Ja, wir haben Bastelbass. Nein, ich habe auch wieder noch ein anderes Bild in den sozialen Netzwerken, oder es wurde mir zugespielt. Eigentlich ist das ein Thema von Dan sogar, ne?
Ja.
Sogar. Aber da ging es auch, es ist ein Bild, es zeigt ein Tonstudio, Mischpult, ein paar Musiker, Produzenten und mit der Überschrift, es war einmal vor langer, langer Zeit sozusagen, als die DJs und die Scratches in Hip-Hop-Songs noch genau so essentiell waren, wie die Gitarre, das Gitarrenspiel bei Rock'n'Roll. Das war so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall, irgendwie, dass natürlich das Hip-Hop das, oder das DJ, der DJ oder das Scratchen irgendwie keine Rolle mehr spielt in der auch in vielen Independent-Produktionen. Also jetzt nicht gerade bei diesem ganzen Mainstream-Kram, sogar man merkt das auch, dass es bei vielen Semi-Mainstream oder Underground, dass der DJ so ein bisschen fast aussterbende Gattung fast ist. Zumindest was so bei den Veröffentlichungen. Alle wollen irgendwie einen DJ haben, habe ich immer das Gefühl. Aber es wird irgendwie so zum Bauernopfer, weil man irgendwie doch Geld verdienen will. Autotune ist wichtiger als Scratches, sage ich immer.
Wieder Autotune,
wieder bla bla bla. Scratching war früher wirklich, ohne Scratches ging es nicht, oder man wollte unbedingt, das hat jeder irgendwie so auch gewollt und umgesetzt, gerade in der Hook war auch immer viel. Heute kriegt man es kaum noch mit, vielleicht so als Effekt von irgendeiner Producer-CD oder Library oder so.
Ja, es wird ja, ich habe das Gefühl, die Scratches heutzutage sind eher schon irgendwie was Neues für die meisten. Die wissen auch wahrscheinlich vielleicht nicht, was Scratches sind,
exotisch, wie
die gemacht werden. Ne, so ein bisschen, können viele Leute nicht wirklich was mit anfangen. Nur noch kurz ergänzend zu dem Foto, da waren Run-DMC drauf und Aerosmith wahrscheinlich zu dem gemeinsamen Track Walk This Way, den sie da gemacht haben, da war das dann drauf. Und ich finde, der DJ hat auf jeden Fall irgendwie einen Stellenwert verloren. Also dieses klassische DJing, das klassische Scratchen oder Backspin oder Juggeln. Wo siehst du das noch? Das siehst du vielleicht noch auf irgendwelchen kleinen Jams oder so, wo der DJ mal eine Show macht oder wo ein DJ in der Hook mal ein bisschen
was scratcht. Ich hab's auch über die Jahre immer vermisst, dass man so auf der Mainstage, so in einer guten Primetime, letzten Jahre sowas wirklich DJ Crews, wie sie Beat Junkies oder so als Beispiel, gab es ja viele, dass sie zur Primetime auf dem Hip-Hop-Camp spielen. So, einfach um diesem Hip-Hop-Ding DJ auch Respekt zu zollen. Das hat mir auch immer über Jahre immer wieder bei solchen Festivals gefehlt. Und genauso sehe ich es auch in diesem Mainstream, in dieser Musikbranche. Ist das auch, die Leute werden es nicht vermissen, also die heutigen Musikhörer vermissen es, glaube ich, nicht, weil irgendwie der Zeitgeist das so ein bisschen ausgeblendet hat. Da wurde der DJ irgendwie ausgeblendet, habe ich das Gefühl.
Ist einfach so, dass es von einer Hip-Hop-Jam zu einem Rap-Konzert geworden ist über 30 Jahre. Das heißt, dadurch die Relevanz immer weiter nach hinten gerückt ist.
Muss das auch Rap-Camp
heißen. Und heute, lass mich jetzt mal ausreden, und dahinter, im Hintergrund, der, guck mal, jetzt habe ich meinen Faden verloren, du Arschloch.
Deswegen magst du
mich Mann, jetzt habe ich das vergessen. Oh. Was wollte ich denn sagen?
Hund, Katze, Maus.
Du machst mich fertig. Oh,
das ist von einer Hip-Hop-Jam zum Rap-Konzert geworden.
Ja, genau. Und zweitens ist das, was du sagst und das, was du dir wünschst, das passiert immer noch, aber es passiert nur, wenn 90er-Jahre-Artists auf der Bühne sind.
Nee.
Doch, war jetzt auf dem Hip-Hop-Camp schon wieder so. Dann, wenn die da sind, dann geben sie wieder die 5 Minuten dem DJ und dann soll er mal ganz kurz zeigen, was er kann.
Aber ich spreche von so richtigen DJ-Crews wie die Beat Junkies, die so eine richtig Performance machen, eine halbe Stunde mit ihren waagreisigen
Tricks. Die Zeiten sind ja schon 15 Jahre vorbei. Und ich finde das echt schade.
Dass man so einen DJ Q-Bird, der könnte eine ganze Stunde richtig Alligalli machen und alle Leute würden ausrasten.
Ich würde ja schon, mir reicht ja manchmal schon einfach eine gut gemachte Party von einem gut gemachten DJ, der auch wirklich DJ sich nennen darf.
So, wir waren ja nicht auf dem Camp diesmal, deswegen hast du sie nicht gehabt, die Party.
Ja, genau, da muss ich auch noch. Aber erzähle ich nachher noch. Nur, und ich finde das, da bin ich voll bei euch, ich finde das unheimlich schade. Ich finde, dadurch geht echt ein Element verloren. Es stirbt ja, hier stehen so zwei aussterbende Dinosaurier neben mir, einer Gattung, die es eventuell bald nicht mehr geben wird. Es ist ganz gut, dass es immer noch neue Generationen an DJs gibt, die das auch ein bisschen anders und modern interpretieren, aber im Prinzip nur noch in Clubs und nicht mehr auf Festivals.
Also ich glaube, genau, Scratchies, genau. Es gibt ganz viele Young Guns auch, die sich mit, auch durch den neuen Vinyl-Hype und Plattenspieler neu hier und da und Technik, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Scratch-DJs, aber irgendwie bei den ganzen Releases, Veröffentlichungen und so, der Stellenwert des DJs ist schon arg geschrumpft. So.
Ja, also zumindest im Mainstream, denke ich mal, ne? Da wirst du wahrscheinlich nicht wirklich jemanden finden, der dann auf jedem oder jeden zweiten Track einen Cut drauf setzt. Aber im Independent-Bereich mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen. Da bin ich halt auch, wie Nico schon sagte, irgendwie.
Ja, aber ich bin ja jetzt mit meiner Rockin' with the Beavis-Show, da picke ich ja sehr viele Independent-Sachen raus, auch aus Deutschland, wo ich dann denke, so. Klar gibt es so ab und zu hier auch viele Scratches und so, aber man merkt schon, dass nicht jede Independent-Band, ich habe gerade vor 20 Jahren genau das Gleiche, aber es ist schon so merklich, so dass es der DJ fehlt bei den Crews. So.
Ja, ich glaube, das hat einfach viel mit dem eigenen Geschmack, der eigenen Herkunft zu tun, seinen eigenen Fokus. Also wenn du halt Boom-Bap-Fan bist, dann gehören natürlich Cuts im Chorus mit dazu oder Outro, Intro oder zwischendurch. Und wenn du natürlich kein Boom-Bap machst, sondern eher so ein moderneres Zeug oder was auch immer, wie man immer das nennen mag, dann ist der DJ halt für dich.
Oh, sorry, ja, Mainstream-mäßig nicht am
Start,
oder natürlich.
Nur auf der Bühne, der Start und Stopp drückt.
Ja, das so ist ja sowieso das Schlimmste.
Migos hat auch einen DJ auf der Drake-Tour.
Ja, aber das ist doch der größte Diss überhaupt. Was, auf der Platte hörst du den DJ null raus, aber live wollen sie gerne den DJ haben. Da würde ich persönlich, ich bin davon ja nicht abhängig, sagen, fick dich selber.
Ja, aber ich habe auch schon Crews erlebt, die haben ihren Tourmanager auf die Bühne gepackt und der hat halt Start und Stopp gedrückt. Also, ne, um natürlich nochmal einen DJ einzusparen. Ja,
aber seht es doch mal andersrum, dass dann, keine Ahnung, Migos und Co. sich dann DJ hinstellen und dem auch ein bisschen im Raum geben oder der vielleicht der Anheizer ist, dann ist es vielleicht auch über die Zeit so ein kleines ein bisschen die Evolution davon geworden, dass am Anfang der DJ der Held war und der MC war der dem DJ zugearbeitet hat. Jetzt besteht die Rolle da zumindest andersrum da drin.
Wenn sie live einen DJ haben, dann müssen sie auch den Arsch in die Hose haben. Pass auf, wir feiern DJ live.
Krass.
Du lieber
A&R. Krass, wie er mich hier durch Kopf schüttelt. So
stell dir vor, du lieber A&R-Manager, der DJ muss aufs Album. Ansonsten ist scheiße hier.
Stell dir vor, du nimmst einen Gitarristen mit auf Tour und der spielt aber nicht. Der macht nur seine Gitarre kurz an und nach dem Song wieder aus.
Aber das ist ja genau das, was diese Message von diesem Bild darstellen. Weil stell dir, live ist der Gitarrist da und dann kaufst du dir das Album. Und da sind nur Synthesizer drauf, aber keine Gitarre mehr.
Dankeschön.
Das ist doch genau das, was diese Aussage ist.
Ich glaube einfach, die Rolle des DJs ist eine andere.
Ja, aber das war sie vor 25 Jahren auch. Da wurde es immer weniger, dann kam auf einmal der Turntablism-Hype, dann ist der jetzt wieder weg. Und glaub mir, in 5 Jahren wird das wieder interessant für die Leute. Ist einfach so. Jetzt ist Autotune, wir sind wieder voll im Autotune-Bash-Modus heute. Heute ist Autotune der DJ und in 5 Jahren ist Turntable.
Autotune macht halt, mit Autotune verdienst du halt mehr Geld als mit Scratch.
Also, wenn
DJs.
Ihr in 5 Jahren einen guten DJ auf euren Live-Shows haben wollt, ne? Dann at backspin.de.
Richtig.
Also, auf jeden Fall ein Diss gegen alle Rapper, die auf den DJ verzichten.
Aber natürlich nicht
aus monetärer Sicht.
Eigentlich finde ich es ja schade, weil, wenn man bei YouTube guckt und so, es gibt ja ganz viele Tutorials zu jedem Scratch, ob es Boomerang Scratch ist oder Butterfly Scratch. Eigentlich müsste man das Next Level erreichen, finde ich, so als aus der Sicht der Evolution, so wie das Scratchen und das Turntablism-Ding weitergegangen ist, aber irgendwie ist das stehen geblieben, meiner Meinung nach, oder entwickelt sich wieder irgendwie zurück.
Na, ist auch eine Sache.
Ich sehe so Videos, zum Beispiel, du hast mir mal ein paar Videos geschickt von so einer Ollen in so einem pinken Anzug, die heißt glaube ich Lady Pink, Lady irgendwas, und die macht Transformer-Scratches und alle drehen durch,
Genau.
Und denke ich mir so, Alter, so haben wir 1993 auch gescratcht. So, also sie zeigt quasi Basic Scratches, ohne
sie schon ganz gut zu wollen. Sie ist schon gut, aber so dann natürlich Tittenbonus und alles.
Aber ja, aber wieso feiert ihr Scratches, die es vor 25 Jahren gab und die jeder gemacht hat und jetzt nur, weil sie eine Frau ist oder weil keiner mehr Scratchen auf dem Schirm hat?
Ich würde sagen,
irgendeins von den beiden muss sein.
Ich würde sagen B.
Oder beides.
A, B.
A, B. A plus B.
Vielleicht solltest du auch ab jetzt oberkörperfrei. Genau.
Aber ja, nächstes Jahr, ich bin da Road to Sixpack. Also wenn ihr mein Programm kaufen wollt, immer noch 29,99. Wenn ihr mir jetzt eine E-Mail schreibt an dan@backspin.de.
Aber ist halt auch so eine Each-One-Teach-One-Geschichte. Und das auch, wenn jetzt eine Crew, egal ob Mainstream, Independent oder was, den DJ represented hat, auch früher jetzt, dann gab es genug Fans, die sagen, ey geil, so DJ, das will ich auch. Das ist ja immer diese nachkommende Generation. Die will ja keiner mehr DJ werden, weil es auch bei diesen Rap-Bands keine richtigen DJs dann mehr gibt. Also wollen sie alle Rapper werden oder Straßengangster, AMG-Fahrer. So, aber der DJ ist so, ja, keiner will mehr DJ werden. Ist natürlich dann auch die Hürde, kostet alles Geld. Der DJ investiert von allen vier Elementen am meisten Kohle in die Technik. Oder bis er richtig gut werden kann, muss er richtig Kohle investieren. Ne?
Außer du bist ein Controller-DJ, so wie einige.
Controller-DJ.
Zum Beispiel Herr Backspin ist doch auch so ein Controller.
iPhone.
Ja, Mann.
iPhone-mäßig.
Ja, buch mich.
Controller-DJ.
Ich bin sein Manager. Schickt uns eine E-Mail
an. Brechen an den Day. Das war mein Senf zu dem Thema, ich vermisse den DJ ab und zu.
Ja, ich doch auch, Mensch.
Deswegen hören wir jetzt einen coolen DJ-Song.
Was hören wir? Oh, lass mich. Cooler DJ-Song.
Aus Europa.
Tony Touch.
Tony Touch, ey. Das war ja ein Diss. Das war ja ein Diss jetzt. Static and Ned Ill hören wir aus Dänemark. Mit dem Song Denmark's
Finest. Warte, ich sag mir den Song, pass auf.
Ach so. Nochmal bitte.
Habt ihr es gehört? Jetzt nochmal.
Oha.
Sehr gut. Hab
ich doch gesagt.
Und deswegen hat der Typ ein D und ein J vor seinem Namen. Also, bis gleich bei Love and Hate. Backspin. DJ. 12 Finger Down.
Finger Dan und Boogie Down.
Bass.
Und Nico.
Bei Love and Hate, Backspin.
So sieht's aus.
Und jetzt haben wir noch, ich habe mal kurz nachgeguckt für die Sendung, ungefähr eine Viertelstunde Zeit und die will Bass jetzt mit einem Thema füllen.
Oh, weiß ich nicht, vielleicht ist das, vielleicht sind auch 3 Stunden noch fällig. Nein, nächstes Thema, wir müssen schneller reden. What the fuck happened to Hip-Hop? Was passiert eigentlich momentan mit unserem heißgeliebten Hip-Hop? Run von Run-DMC ist kein Interview, aber es gibt so ein Video-Statement quasi im Internet, auf YouTube von ihm, wie er sozusagen die momentane Lage des Hip-Hop betrachtet oder sieht. Und hält sich da auf keinen Fall zurück. Er zieht da ganz schön alle Register seines Könns und seines Wissens und seiner Attitude und seiner Knowledge und seiner Meinung und knallt mal wirklich einen raus. Fand ich sehr interessant, sehr spannend und sehr, sehr, sehr viel Information. Es geht einfach damit los, es sind sehr viele Aspekte, sehr viele Punkte. Es geht damit los, es ist eine Schande, it's a shame, fängt das ganze Ding an, dass sehr viel Rap, es geht eigentlich nur um Rapmusik, weil da passiert der Scheiß am meisten. Ja. Das ist in den Rap-Videos dieses Verherrlichen von Kriminalität, Gewalt, Sex, Drug, bla bla bla. Und jeder läuft mit Knarre rum in Videos und es wird diese Gewaltverherrlichung in den Videos prangert immer an, wie es immer mal wieder auch angeprangert wird und er hält sich da eben nicht zurück. Und er fängt da auch mit an, dass er sagt, die ganzen Celebrity-Rappers früher schon, vor 20 Jahren, Tupac, Biggie, wie sie alle heißen, wurden erschossen. Aus welchen Gründen auch immer. Es gab immer diese Ghetto-Gangster, Straßenrap-Gangster-Videos mit Knarren hier, Knarren da. Und es war da so ein bisschen, aber nach 4 Wochen Trauer, irgendwie ging das wieder los. Keiner hat daraus gelernt, dass man es vielleicht irgendwie so versucht im Hip-Hop ein bisschen zu drehen, das Thema. Nein, es hat irgendwie, es war ein kleiner Trauermarsch und nach 4 Wochen ging es los. Und der nächste wurde erschossen, war Biggie tot und dann hat man auch wieder irgendwie eine Tribute-CD rausgebracht. Aber dann war nach 4 Wochen, ging schon wieder, hat sich auch wieder keiner drum geschert und hat man immer gemerkt, Gangster-Rap lässt sich einfach gut verkaufen und das Business läuft und jeder hängt irgendwie mit Knarre ab. Und sagt so, es ist irgendwie cool, es scheint irgendwie doch cool zu sein, wir wollen cool sein, irgendwie wir sind from the hood und da repräsentiert man einfach die Knarre und das hat er ganz hart ins Visier genommen und sich dagegen ausgesprochen. Noch mehr Punkte. Da, so geht's los. Ich möchte ja nicht alleine quatschen, Dan hat das Ding auch gesehen.
Aber noch ein bisschen mehr, ich muss das ja einmal versuchen zusammenzufassen.
Ja, es ging halt los um diese... Zusammenfassend auch, was er so ein bisschen beklagt, es sind immer so die Handvoll Leute, die gestorben sind und hat natürlich jeder Einzelne, der erschossen wurde und getötet wurde, ist eine Schande. Aber die Dunkelziffer, die Leute, die unbekannten Rapper, die unbekannten Unbeteiligten oder Hip-Hop-Leute oder die aus dem Hip-Hop-Game kommen, die erschossen wurden, von denen noch nie jemand gehört hat. Also das ist schon eine Menge, wenn man ein bisschen recherchiert, dann kommt da schon die letzten 20 Jahre eine ganze Menge zusammen. Weil vielleicht auch in diesem Genre, Musikgenre, dieses gewaltverherrlichende Gang-Ding ganz schön groß ist. Und Hip-Hop, er sagte auch, es ging damit los, er hat sehr viel über Hip-Hop erzählt, warum Hip-Hop so groß geworden ist. Man hat sich gegen Gewalt ausgesprochen in den Anfängen der Hip-Hop-Ära. Er hat da ja auch groß drüber gesprochen oder viel drüber gesprochen, dass man sich abgewandt hat von der Gewalt. Man wollte keine Knarren, man sagt so, nein, wir schaffen das ohne, das wir können uns auch battlen. Und hat auch viel über Education gesprochen. Wir müssen den Kids mehr beibringen in den Songs über die Musik. Wir müssen die Musik dazu benutzen, Jungs für die Education zu begeistern und von den Waffen wegzubringen. Ja. Und was er täglich sieht und bis heute halt, was er in den modernen Straßenrap-Videos hoch und runter in den Medien sieht, auf den sozialen Netzwerken, da geht es irgendwie nur um Knarren. Und Waffenkram hin und her.
Drogen
natürlich,
ich steig da nochmal ganz gut mit ein, weil er gerade die neue Generation auch dadurch kritisiert, dass es nur um Codein und Xanax geht und dass ein Lack of Responsibility vorhanden ist. Und ich finde, also ich habe mich eben noch ein kleines bisschen quer gelesen, denn ich habe das Ding noch nicht ganz gesehen, aber das ist dann ja etwas, ich glaube, wo wir alle drei auch die Diskussion ziemlich schnell wieder beenden können, uns alle einig sind, was definitiv fehlt. Es ist halt krass, dass die neue Generation oder eine weitere Generation, die sich mit Hip-Hop oder mit dem, was daraus entstanden ist, weiter identifiziert und es hier für sich als Konsum- und Entertainment-Ebene voll entdeckt hat, dass das getragen wird von Jungs, die halt Little Youngs sind und bunte Haare haben und nur davon reden, wie sie sich die ganze Zeit aus dem Leben schießen.
Das hat er ja auch gesagt. Das ist also, ja, es wird sich so ein bisschen rausgeredet, komm, das ist Entertainment und so. Nein, Hip-Hop hat eine ganz andere Verantwortung. Hip-Hop hat in erster Linie in seinen Augen nicht dafür da zu sein, zu entertainen.
Genau,
sondern eine Message zu verbreiten. Das hatten wir auch mit dem Sido-Ding, glaube ich, letztes Mal. Genau. Hat eine Message zu verbreiten und die Leute da ein bisschen Education rüberzubringen. Und er hat dann auch knallhart gesagt, Jungs, wollt ihr entertainen? Dann legt das Mikrofon beiseite und werdet Schauspieler. Dann könnt ihr das ausleben, was ihr beim Rap macht. Im Hip-Hop und in der Rap-Musik seid ihr mit dieser Attitude irgendwie an der falschen Adresse irgendwie.
Man darf auch nicht vergessen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber als wir früher Rap gehört haben, das hatte schon einen ganz krassen Einfluss auf einen. Ne? Wenn du ein etwas jüngerer Mensch bist, bist du natürlich leichter beeinflussbar und deswegen hast du als Rapper natürlich eine sehr große Verantwortung und das darfst du halt nicht.
Ne? Na, so auf die leichte Schulter.
Genau, er hat ja auch gesagt, wie du schon sagst, viele junge Dudes, die werden dann ein bisschen begeisterungsfähig, auch dann mit Knarren und so ist man ja irgendwie sehr, sehr angreifbar, nicht angreifbar, aber sehr so empfänglich, wollte ich sagen. So, und dann hat er auch gesagt, okay, erzählt eine Story über Waffen und Knarren und wie ihr Leute umbringt, aber erzählt auf euren Platten, aber dann macht eine zweite Platte und erzählt, wie scheiße das ist. Ne? Erzählt eine Story darüber, aber dann strickt den Pulli weiter und sagt, macht jetzt lange Ärmel draus und sagt, nee, Waffen sind scheiße. Ich habe euch erst davon erzählt, was da abgeht und jetzt will ich euch aber wegbringen. Das tut ja nichts. Bleibt halt immer auf diesem Level, dass es irgendwie verherrlicht, schön geredet
wird. Für mich ist das natürlich immer so Blick auf Mainstream, ne? Blick auf die ganze Charts-Geschichte und so. Und natürlich, das war ja vor 25 Jahren, 30 Jahren ja irgendwie auch so. Da gab es ja auch mal so eine Zeit, da haben sie dann halt auch gesagt, Stop the Violence und ne, pipapo. Was ich aber jetzt eigentlich noch als Punkt mit reinbringen wollte, habe ich jetzt vergessen. Nico, ich bin wieder ganz bei dir. Bass, erzähl noch mal ein bisschen was. Ich glaube, ich muss da nochmal.
Wieso hast du deinen Punkt mal vergessen?
Keine Ahnung, irgendwas wollte ich gerade Wichtiges sagen.
Ja, guck mal, das liegt daran, weil er die ganze Zeit so sabbelt. Und
nee, ich gucke ja auf seinen Notizenzettel, da macht mir gerade Angst. Das ist richtig riesig.
Ja, aber weißt du, was auch immer passiert? Wenn du nämlich anfängst, einen halben Satz zu erzählen, dann erbrich ich immer. Dann
ja, ich Gedanken. Bin ja der König des Unterbrechens.
Ja, genau.
Ja, aber wenn das wichtig ist, ist das so normal.
Du musst fokussiert bleiben. Nee, jetzt fangen die. Genau. Ja, was wolltest du denn? Was wolltest du denn? Denk drüber nach.
Wie gesagt, er hat auch aus Sicht von Run-DMC ja viel erzählt, so wie es damals erlebt haben und sie versucht haben, über die Jahrzehnte versucht haben, die Leute dafür zu begeistern, was ich schon gesagt habe, von den Waffen wegzubringen.
Ich bin ja an dem Punkt aber immer so ein kleines bisschen zwiegespalten, weil wir reden dann bei Run-DMC halt auch von Multimillion-Dollar-Millionärs, kurz vor Billionärs, die mit Hip-Hop mega viel Kohle gemacht haben und es in irgendeiner ziemlich frühen Phase ihrer Karriere auch als Motor war, um weiterzumachen und um bestimmte Moves zu machen, um mega viel Geld, lass mich jetzt ausreden, mega viel Geld zu verdienen. So, und diese Intention hat ja ein Little Young, wie auch immer, heute im Prinzip genauso. Das unterscheidet beide nicht so voneinander. Nur die Art und Weise, wie man die Message dahinterher, also entweder selber vertritt oder wie man sie vielleicht auch ein kleines bisschen verkaufen will. Denn ihr wisst auch, dass all das, was früher groß gehuldigt wird als Real Hip-Hop, war auch nichts weiter als eine riesengroße Vermarktungsmaschine, die da in Amerika groß geworden ist. Und die Jungs heute sind nur ein kleines bisschen ignoranter und sagen, ja klar, will ich Kohle machen, Feierabend.
Ja, ich meine, Run klagt das ja ein bisschen an, also wie sie Drogen nehmen mit Waffen, bliblablub. Also gerade dieses drogenverherrliche Saufen und Kiffen oder Amphetamine nehmen bis zum Abwinken. Ja, er hat ja auch gesagt, irgendwie... Er klagt das halt an, dass das halt so als selbstverständlich hingenommen wird und dass halt in den, die haben ja auch so eine, wenn du Multimillion-Dollar-Star bist irgendwie oder so irgendwie so ein Migos in den Videos, dann glauben dir die Kids das und wollen es nachmachen. Und das klagt er eben an. Er hat gesagt, ey, er hat mehr Drogen und Alkohol gesoffen, als man sich vorstellen kann, aber sie haben es halt nicht in ihren Videos dargestellt. Also so, ne, kann man jetzt auch zweigeteilter Meinung sein. So, aber er sagte so, denen ihre Aufgabe war es eben auch, denn jetzt auf irgendeine Art und Weise den Saubermann, wenn es um Hip-Hop geht und Hip-Hop-Musik, und weil sie Rap sind, Rap, also es ist Hip-Hop-Musik in ihren Augen, dann müssen sie den Saubermann verkaufen. Wenn hinter der Fassade da auch geraucht, gekifft und Drogen genommen wird, darf das aber auch nicht an die Öffentlichkeit. Und das klagt er halt so an, dass es so als selbst selbstverständlich heutzutage.
Ist aber auch ein bisschen fadenscheinig, oder?
Ja, natürlich. Kann man so.
Ich frage mich, ob Run-DMC auch Autotune benutzt hätten.
Ah, wer weiß das schon? Wer weiß das schon?
Dass es gegeben hätte.
Ziemlich sicher.
Aber er
also
hatte,
mal ganz ehrlich.
Er hatte.
Alle, die in der Zeit die erfolgreich waren, die haben ja damals auch jedes Mittel benutzt, um erfolgreich zu bleiben.
Aber eine coole Sache,
auch ganz logisch.
Wenn man jetzt von den Drogen knarren und so, er klagt das halt an, dass sehr viele Leute sterben und erschossen werden und auch im Zuge vielleicht dessen, weil das zu leicht so selbstverhältlich mit der Waffengewalt und blablabla. Aber er wurde wohl auch gefragt, was mit Rap nowadays ist, und dann sagte Rap today ist Disco. Das, was man sieht, ist halt Disco. Das, ja, was in den 70ern, Ende der 70er aufkam, mit dem ganzen Disco-Hype, mit diesem Bling, Bling und alle wollen Schicki und Drogen nehmen
und
die sehen und gesehen werden und dicke Autos und tollsten Klamotten und bunte Klamotten und irgendwie tabulos sein. Gerade dieses tabulose Disco-Feeling, dieses, und das ging auch nicht um die Disco-Musik an sich, sondern dieser Lifestyle, der da so echt übertrieben an den Tag gelegt wurde. Da hat er auch so ein bisschen erzählt, das erinnert ihn, also das, wie heute die Rap-Musik abgeht mit Migos, Little irgendwas und Little das und alle Leute, wie sie heißen, in dieser Mumble-Trap-Geschichte, was diesen Hip-Hop hinein projiziert wird. Das erinnert ihn stark halt an die alte Disco-Ära, bis irgendwann er morgens aufgewacht ist und alles hieß nur noch Disco sucks und es muss was Neues her. Und wer kam? Es kam Melle Mel mit der Message und bumm, war Rap da. Es kam wieder nicht ein Prophet, es wäre jetzt hart gesuffelt, auch ein Prophet, kann man vielleicht so sagen, aber es kam einer mit einer Message. Oder es kam Rap-Musik mit einer Message rüber, was heute einfach fehlt.
Ja, und das wird aber an meinen Augen definitiv kommen, weil ich genau das gleiche Gefühl habe, dass das, was da passiert, die Party, die ist irgendwann vorbei und dann muss es wieder irgendwas Neues, Werthaltiges geben. Und das ist das Schöne an Hip-Hop, egal, ob ihr das jetzt alles damit reintun wollt oder nicht. Ich tue es jetzt, weil da heraus immer wieder sich neue Dinge entwickeln und neue Dinge entstehen können und die werden dafür sorgen, dass es aus den Elementen heraus der Kultur sich jemand emporrecken wird und Kendrick Lamar-mäßig US-Rap, vielleicht auch dann deutschmäßig irgendein anderer Deutscher,
ja, da
ein
kleines
bisschen verändern wird.
Da hat er ja auch eine coole Idee eingebracht, wie er das sieht, wie er denkt, dass es funktionieren kann. Das heißt, da muss sich einer wieder also, ne, erheben aus dieser ganzen Masse, was anderes machen. Das heißt, es braucht halt irgendwie so ein 17, er hat so gesagt, es braucht so einen 17-, 19-jährigen Dude, der so aussieht wie Migos oder wie die Migos-Jungs, aber Rap wie De La Soul oder auch jemand, der eine Message vertritt, wie der daherkommt wie Lil Wayne, hat er gesagt, aber eigentlich so eine Message, so eine Attitude vertritt wie KRS-One. So eine Typen muss es geben. Oder jemand, der Platten verkauft wie Drake, aber eigentlich so abgeht wie Public Enemy. So, das fehlt halt. Ne?
Weil wahrscheinlich gibt es die schon, nur nicht auf dem Radar.
Ja, sie sind nicht da.
Sie sind irgendwo im Untergrund.
Da fällt mir jetzt mein Kommentar ein, was ich vorhin nochmal sagen wollte. Da gab es ein ganz geiles Zitat von Africa Bambaataa, wo er halt das auch meinte, dass die Industrie sich halt immer auf diese ganzen Gangster und alles, was sich schnell leicht vermarkten lässt, stürzt. Und das ist auch alles cool so, aber warum verstauben dann die ganzen Platten von den positiven MCs in den Plattenregalen? So, ne? Wo wir da bei diesem Yin-Yang, Love-and-Hate-Ding.
Weil kein Interesse daran besteht. Ja.
Genau, da ist dann wieder die Wirtschaftlichkeit. Irgendwie interessiert da keinen so. Also Message interessiert da in dem Moment vielleicht nicht. Das ist dann zu politisch oder geht zu sehr ins Eingemachte. Die Leute wollen, wie gesagt, wollen dieses Schnelllebige abgeholt werden in vielen Fällen. Sagt so, ne? Und sagen so, ich möchte einfach nur Spaß. Die brauchen ja die Musik nur für ihren Spaß und nicht für ihre Education oder für ihre Knowledge. So.
Ja, ein Song mit einer politischen Message ist natürlich schon ein bisschen schwerer verdaubar, als jetzt ein Song, wo einer mit einer Knarre rumwedelt und er dann in einem Interview sagt, das ist ja eh nur Entertainment. Vielleicht. Oder es ist ja, so bin ich halt aufgewachsen. Das ist so mein Background. Und dann kann man vielleicht eher damit abschließen, anstatt jetzt einen Song zu hören von Public Enemy, wo man dann noch wahrscheinlich
man muss sich mit beschäftigen, das ist die Sache, da haben wir schon oft drüber geredet. Man muss sich mit Hip-Hop auseinandersetzen, nicht einfach nur konsumieren, sondern man muss sich damit wirklich auseinandersetzen und sich damit tiefer, gründiger und auf weiteren Ebenen und auf mehreren Ebenen auch auseinandersetzen und hinterfragen mehr.
Das Ganze werden wir irgendwann mal machen, wenn wir beide unser Podcast-Projekt angehen.
Das wird was ganz Feines.
Wollt ihr davon noch Promo machen? Weil wir haben noch eine Minute und dann spielen wir noch den letzten Song.
Nee, brauchen wir nicht, weil das ist noch ein großes Geheimnis. Aber doch, ein Satz. Seid euch sicher. Bass, du bist ja nicht dabei, ne? Glaube ich, oder? Nee, ich glaube, das ist eine Sache zwischen uns beiden, ne?
Nur wir beide, ja.
Bass und ich.
Ich kann aber euer DJ sein bei der Show. Ja,
genau. Auf jeden Fall. Und
Stopp drücken.
Den du nicht brauchst. Nee,
du darfst scratchen.
Ohne Musik. Base und ich werden dafür sorgen, dass jeder, der sich mit Hip-Hop da draußen beschäftigen will, aber es noch nicht so richtig konnte,
Einblick.
Einen Leitfaden dafür bekommt, wie man sich dem Thema nähern könnte. Ich glaube, das ist es gut beschrieben.
Hast du sehr gut gesagt.
In diesem Sinne, danke Jungs, Handschlag Jack, Faust.
Dankeschön.
War mir ein inneres Blumenpflücken mit euch.
Haben wir noch einen Song? Oder so?
Ja, machen wir. Lass mich teilen. Ach, Digga.
Ach so, scheiße.
Wer von uns ist, er ist ein DJ, du bist ein Real Keeper und ein Hater, ich bin der Moderator. Also mache ich die Moderation, du hältst die Klappe. Danke ihr beiden, war mir eine riesengroße Freude. Welchen Song möchtest du hören, mein liebster
Bass? Ja, einen Run-DMC-Song natürlich. Einen, den man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Oh, what you gonna do?
Guck mal, das ist naheliegend. Run-DMC-Thema, Run-DMC Song. Aretha Franklin? Ja. Keine Aretha Franklin.
Das ist mir zu einfach geworden hier.
Ich freue mich
schon auf die Ausgabe.
Ich habe schon einen Song genommen, den man so nicht, man hätte so die ganzen banalen, einfachen Dinger nehmen können. Ich habe schon einen Song genommen, den man gar nicht so auf dem Schirm hat.
Aber eine Sache sage ich noch. Rest in Peace, Jam Master J.
Genau.
Auf jeden Fall.
Und Jungs, Bros.
Und alle anderen unbekannten MCs und Nicht-MCs, die wegen Hip-Hop leider gestorben sind.
Und ich vermisse euch jetzt schon, bis wir uns beim nächsten Mal hören bei Love and Hate. Macht's gut. Bis bald.
Ciao.
Ciao.